ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 2. April. Wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Und wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke in Berlin.
Bei uns geht es in dieser Ausgabe im Schwerpunkt um 4 Buchstaben. Mit einer langen Geschichte und einer gerade mal wieder etwas ungewissen Zukunft, sagen wir es mal vorsichtig. Es geht um die NATO. Das Militärbündnis wird in dieser Woche ja 75 Jahre alt. Es hat einiges hinter und wer weiß, was noch alles vor sich. Noch gar nicht so lange her, dass der französische Präsident Macron die NATO als hirntot bezeichnet hat oder Donald Trump sie obsolet nannte. Aber seit Russlands umfassendem Angriff auf die Ukraine ist diese NATO plötzlich wieder Hoffnungsträger, zumindest für viele Menschen und Staaten, neuerdings auch für Schweden und Finnland. Sie ist also größer denn je. Die Frage ist nur, ist sie auch kraftvoll genug für den Kampf gegen Putin, für diese Zeitenwende rückwärts eben? Es erinnert ja eine ganze Menge an die Jahre unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als der Westen Russland damals auch schon vorwarf, seinen Einflussbereich gegen alle Absprachen ausgedehnt und von der Nazi-Herrschaft befreite Staaten wie Polen, Ungarn, Rumänien oder das Baltikum unter seine Kontrolle gezwungen zu haben. So heißt es jedenfalls in diesem alten Nachrichtenfilm aus der Zeit. Die Reaktion damals?
On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed.
Am 4. April 1949 wurde der Nordatlantikvertrag unterzeichnet von Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Dänemark, Italien, Portugal, Island, Kanada und den USA. Der Pakt spiegelt den Geist der Charta der Vereinten Nationen. Den Unterzeichnern war klar, dass echter Frieden mehr ist als die bloße Abwesenheit von Krieg und sie wollen politische und wirtschaftliche Stabilität im Nordatlantikraum fördern. Um diese Stabilität zu sichern, stehen sie gemeinsam gegen jede Aggression. Ein Angriff auf einen wäre ein Angriff auf alle.
They are sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
Mit Pauken und Trompeten zum Schluss. Ein Angriff auf einen wäre ein Angriff auf alle. Das erinnert natürlich an den Artikel 5, an die Beistandspflicht dieser NATO, erst einmal aktiviert nach dem Terror von 9/11. Aber es ist eben nur die Beistandspflicht festgeschrieben. Das Wie, also wer da was machen soll, ist bis heute offen. Fragt sich, ist die NATO ein alter, zahnloser Tiger? Erst recht sollte Trump wieder US-Präsident werden oder ist sie auch mit 75 noch immer fit genug, um alle inzwischen 32 Mitgliedstaaten verlässlich zu schützen? Dabei rede ich später mit Kai Küstner. Aber erstmal zu dir, liebe Anna, und zur Lage in und um die Ukraine.
Ja, lass uns zunächst über die wirklich andauernden russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur sprechen und auch auf militärische Industrieanlagen in der Ukraine. Das sind ja Angriffe mit Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Und dadurch sterben ja auch immer wieder Zivilisten in der Ukraine oder werden verletzt. Und seit mehr als 10 Tagen haben die Angriffe der russischen Streitkräfte jetzt ein Ausmaß angenommen, wie wir es wirklich lange nicht mehr gesehen haben, vor allem in diesem Winter bisher nicht. Und auch in der Nacht von Montag auf Dienstag gab es wieder russische Angriffe, dieses Mal mit 10 Drohnen. Das berichtet das ukrainische Militärkommando Süd. Und von diesen 10 Drohnen seien 9 abgewehrt worden. Und wenn wir jetzt zurückgucken auf die vergangene Woche, da waren besonders massiv die russischen Angriffe in der Nacht zu Karfreitag. Da hat Russland die Ukraine mit fast 100 Kampfdrohnen, Marschflugkörpern und Raketen unterschiedlichen Typs angegriffen, von Iskander und auch die besonders schnellen Kinzhal-Raketen. Und da hat der ukrainische Luftwaffenkommandeur gesagt, knapp 60 Drohnen und 25 Raketen hätte die Luftabwehr abschießen können, die Luftverteidigung abschießen können. Aber es kommt eben auch ein Teil durch. Und im Visier der Angriffe in der Nacht zu Karfreitag Freitag, das war die Energieinfrastruktur, das waren Heiz- und Wasserkraftwerke mit Stromausfällen in Teilen des Landes. Und das ukrainische Energieunternehmen DETEK kann nur noch halb so viel Energie erzeugen, das sagte der Geschäftsführer des Unternehmens. Und er sagte, auch die Schäden könnten zum Teil nicht ohne internationale Hilfe behoben werden. Und das russische Verteidigungsministerium hat jetzt am Osterwochenende auch eine Art Bilanz gezogen seiner Luftangriffe auf die ukrainische Energieversorgung. Und das Ministerium sagt, durch die Angriffe sei die Produktion in ukrainischen Rüstungsbetrieben unterbrochen worden. Und das ist dann wohl auch das Ziel, zum einen die Menschen im Kalten sitzen zu lassen und zum anderen eben die ukrainische Rüstung einzuschränken.
Und dieser Dauerbeschuss geht ja weiter, offensichtlich auf zivile Infrastruktur und auch Zivilisten. Das ist völkerrechtswidrig, es ist kein Kriegsverbrechen, muss man immer wieder sagen. Es gibt Tote und Verletzte. Wie sieht es denn jenseits dieser Szenerie, die düster genug ist, an der Front aus?
Ja, also dort verteidigen sich die ukrainischen Soldaten weiterhin mit dem, was sie haben oder eben auch nicht haben. Wir haben ja schon häufig gesprochen, was das für Folgen hat, dass die militärische Unterstützung aus den westlichen Staaten und vor allem aus den USA ausbleibt. Und in diesem Zusammenhang habe ich jetzt erstmals genauere Zahlen gelesen, und zwar was das für Folgen hat für den Frontverlauf. Diese Zahlen kommen vom ISW, dem amerikanischen Institut für Kriegsstudien. Und die ISW-Experten haben Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Geländegewinne bescheinigt. Und sie haben da auch eine Zahl dran gehängt. Und zwar hätten jetzt die russischen Streitkräfte seit Beginn ihrer Offensivoperation im Oktober eine Fläche von rund 500 Quadratkilometern eingenommen. Das ist eine Analyse des ISW vom vergangenen Donnerstag. Und diese rund 500 Quadratkilometer, die entsprechen so ungefähr dem mehr als Zweifachen der Fläche der Stadt Frankfurt am Main, damit man sich das mal vorstellen kann. Es ist so, dass die Ukraine es noch verhindern kann und noch verhindert, dass Russland größere taktische Gewinne entlang der gesamten Front mache, so dass ISW, aber eine weitere Verzögerung der US-Sicherheitshilfe werde die Gefahr eines russischen operativen Erfolgs vergrößern.
Und da gucken wir natürlich sofort zum amerikanischen Kongress. Dort steckt ja ein großes Hilfspaket für die Ukraine schon seit dem vergangenen Herbst fest. Es geht vor allem um militärische Hilfe. Tut sich da vielleicht endlich mal was?
Möglicherweise. Also an diesem Sonntag hat sich Mike Johnson geäußert. Mike Johnson ist ja der Mehrheitsführer der Republikaner im US-Repräsentantenhaus. Und er hat sich in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox zu Wort gemeldet. Und in dem Interview hat Mike Johnson angedeutet, dass er sich eine Abstimmung über das mehr als ja 60 Milliarden Dollar schwere Militärhilfepaket vorstellen kann. Und das wäre nun wirklich bemerkenswert, denn bislang ist es ja eben Mike Johnson, der die Abstimmung über das Hilfspaket verhindert, indem er es eben in dem US-Kongress schlicht nicht zur Abstimmung gestellt hat. Und das ist eben so die Aufgabe und auch die Verantwortung des Mehrheitsführers im Repräsentantenhaus, eben Gesetze zur Abstimmung zuzulassen oder nicht. Und bislang hat er das nicht getan. Und nun also scheint Johnson zu überlegen, darüber abstimmen zu lassen. Und das könnte dann aber auch gleichzeitig seine letzte Amtshandlung als Mehrheitsführer der Republikaner sein. Denn über ihm schwebt das Damoklesschwert seiner Abwahl. Er hat nämlich im März dafür gesorgt, dass der US-Haushalt weiter finanziert werden kann, hatte auch eine Abstimmung zugelassen und ein Kompromisspaket. Er hat damit einen sogenannten Government Shutdown verhindert. Und darüber waren dann aber nicht alle bei den Republikanern glücklich. Zum Beispiel die republikanische Abgeordnete und Trump-Anhängerin Marjorie Taylor Greene. Die war so erbost, dass sie die Abwahl von Mike Johnson angedroht hat. Allerdings hat sie bislang darauf verzichtet, es auch zu einer Abstimmung kommen zu lassen.
Das klingt mal wieder sehr chaotisch, auf was wir aus der amerikanischen Innenpolitik hören.
Sehr amerikanisch.
Ich weiß, und es wird auch nicht besser werden in nächster Zeit, fürchte ich. Deshalb jetzt mal schnell geguckt, wir sind ja nur sozusagen mittelbar betroffen. Unmittelbar betroffen ist die Ukraine. Was ist denn von dort dazu zu hören?
Ja, Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat jetzt die Woche vor Ostern genutzt und sich gleich in zwei Interviews an das amerikanische Publikum direkt gewandt. Einmal in der Washington Post und dann auch noch im US-Fernsehsender CBS. Und offenbar möchte Zelensky den öffentlichen Druck in den USA verstärken und eben auch Mike Johnson, den republikanischen Mehrheitsführer, dazu bringen, doch bitte über dieses 61 Milliarden Dollar Paket abstimmen zu lassen. Und in dem CBS-Interview sagte Zelensky, dass er im Frühsommer, also so Mai, Juni, mit einer neuen Offensive der russischen Armee rechne. Und er sagte auch, dass das ukrainische Militär, also sein Militär, zwar in diesem Winter dem Druck Russlands standgehalten habe, aber letztendlich sei es jetzt auch am Ende seiner Möglichkeiten angelangt. Und deshalb hat er halt einfach gesagt, er braucht Waffen. Und das ist auch so die erneute Bitte an die USA, doch seinem Land Waffen zu liefern. Und das Interview, wenn man sich das anschaut, wir haben auch einen Link dazu in den Shownotes, das Interview fand an einem nicht weiter spezifizierten Ort in der Nähe der russischen Grenze im Osten der Ukraine statt, und zwar unter freiem Himmel. Das finde ich wirklich bemerkenswert, weil normalerweise ist ja Zelensky doch ziemlich eingebunkert in seinem Präsidentenpalast in Kiew, und das war wirklich ein Interview unter freiem Himmel. Und in dem Interview hat dann Zelensky gesagt, und auch auf die anderen Krisen in der Welt und auf der Welt geguckt, zum Beispiel auf den Krieg in Gaza, und hat dann festgestellt, der Krieg in Gaza habe Folgen für sein Land.
Wir verstehen vor allem, dass es dort um eine humanitäre Katastrophe geht. Aber natürlich hat das Aufmerksamkeit von der Ukraine abgezogen. Das ist eine Tatsache. Und wenn sich die Aufmerksamkeit von der einen auf die andere Region verschiebt, dann ist es offensichtlich gut für Russland. Russland weiß, dass die Hilfe und der Fokus der Welt gerade nicht auf der Ukraine liegen.
Und dann hat der CBS-Interviewer den ukrainischen Präsidenten noch an einen Satz eben von Zelensky erinnert. Und zwar lautet dieser Satz: Letztes Mal haben Sie gesagt, wenn wir Hilfe aus den USA bekommen, werden wir gewinnen. Wenn nicht, werden wir verlieren.
It's true. Simple as that. Ukraine will lose.
But it's not simple.
Zelensky hat dann darauf geantwortet, das sei wahr, die Ukraine werde verlieren, aber das sei eben nicht einfach.
Und noch wehrt sie sich ja sehr dagegen, im Übrigen ja auch mit Angriffen auf Ziele in Russland selber. Wie sieht es im Moment in Russland aus?
Ja, in Russland greifen ja mutmaßlich ukrainische Drohnen Ölraffinerien an und auch Energieeinrichtungen, und zwar weit hinter der Grenze. Jetzt gerade in der Nacht von Montag auf Dienstag hat es einen neuesten Angriff gegeben, und Ziel dieses Mal offenbar eine der größten russischen Ölraffinerien in Nischnekamsk. Dieser Ort liegt in der Republik Tatarstan und ist fast 1300 Kilometer von der Ukraine entfernt und mehr als 1000 Kilometer östlich von Moskau. Und Russland gibt an, diesen Drohnenangriff abgewehrt zu haben. Die Drohne sei in der Nähe der Anlage des Unternehmens in Nischnekamsk abgefangen worden. Das hat der Bürgermeister der Stadt laut russischen Nachrichtenportalen erklärt, und es habe auch keine Verletzten oder Schäden gegeben. Aber allein seit Mitte März hat die Ukraine mit Drohnen mindestens 8 russische Ölraffinerien attackiert. Das hat die Nachrichtenagentur Reuters zusammengerechnet. Und der ukrainische Geheimdienst SBU gibt an, dass damit die Wirtschaft des Kriegsgegners, also Russlands, geschwächt werden soll. Und laut Reuters soll an den betroffenen Standorten im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 1/5 des in Russland raffinierten Öls verarbeitet worden sein. Und es sind zwar nach russischen Angaben einige Angriffe abgewehrt worden, aber es ist dann doch immer mal wieder auch zu kurzzeitigen Störungen gekommen. Und nach Berechnungen von Reuters sind mittlerweile rund 14% der russischen Raffineriekapazitäten wegen Drohnenangriffen lahmgelegt. Und wenn man sich mal überlegt, wie riesig die Kapazitäten in Russland sind, dann ist 14% wirklich nicht ohne. Damit gehen dann jetzt zwar den russischen Streitkräften noch nicht Benzin und Diesel aus, aber Russland hat jetzt als eine Reaktion bereits am 1. März einen Ausfuhrstopp für Benzin verhängt. Und es gibt die Sorge in Russland, dass die Wirtschaft und auch Privatleute von Engpässen und auch steigenden Diesel- und Benzinpreisen betroffen werden könnten. Und inzwischen sieht sich Russland sogar gezwungen, zusätzliches Benzin von seinem Nachbarn aus Belarus zu importieren.
Vielen Dank, Anna, für diese Information zur aktuellen Lage in und um die Ukraine. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt in dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Da geht es, wie anfangs gesagt, um die NATO, die in dieser Woche 75 wird. Am 4. April 1949 haben 12 Staaten diese NATO gegründet, damals noch ohne Deutschland. Die Bundesrepublik ist erst 1955 dazugekommen. Das Bündnis ist ja mal erschaffen worden, um eine weitere Ausdehnung der Sowjetunion zu verhindern. Und da klingelt gleich das Glöckchen natürlich. So ähnlich sieht die Lage ja heute auch aus. Russlands Präsident Putin soll davon abgehalten werden, NATO-Staaten anzugreifen. Das ist im Moment das, worüber wir reden, seit er beschlossen hat, die Ukraine umfassend zu attackieren, völkerrechtswidrig. Kai Küstner ist jetzt zugeschaltet, ein Kenner der NATO aus vielen Jahren, als Korrespondent in Afghanistan, dann aber auch als NATO-Berichterstatter in Brüssel. Kai, du hast dich noch mal ganz intensiv mit der Allianz befasst. Was würdest du denn sagen? In welchem Zustand ist sie heute, nach 75 Jahren?
Naja, wir reden ja über ein Bündnis, das sich seit einem Dreivierteljahrhundert im Grunde im Dauerstress befindet. Vielleicht war der aber noch nie so groß wie gerade jetzt. Das liegt aus meiner Sicht an zwei Bedrohungen, einer von außen, einer von innen. Die Bedrohung von außen liegt ja auf der Hand. Russland führt einen imperialistischen Angriffskrieg mitten in Europa. Gewinnt es den, dürfte Putin sich bestätigt fühlen. Sein Machthunger könnte noch zunehmen. Er wird dichter an die NATO-Grenzen heranrücken. Und man stelle sich vor, die gigantische, mächtige NATO schaffte es nicht, den wirtschaftlichen Zwerg Russland in Schach zu halten. Man stelle sich vor, die Waffen- und Munitionslieferungen bleiben so schleppend und die Ukraine verliert diesen Krieg. Dann wird die NATO in eine Sinn- und Vertrauenskrise rutschen. Das ist die Bedrohung von außen. Und dann gibt es natürlich auch noch die von innen. Das NATO-Mitglied Ungarn fährt einen Kuschelkurs aus meiner Sicht mit Putin, hat ja genauso wie die Türkei die Neumitglieder Finnland und Schweden lange hingehalten mit dem Beitritt. Und dann ist da vielleicht die größte Gefahr, ein US-Präsident Trump, sollte er erneut gewählt werden, der dann nicht nur die Ukraine ihrem Schicksal überlassen könnte, sondern sollte er weiter Zweifel daran lassen, dass die USA ihre Bündnispartner im Angriffsfall auch wirklich verteidigen, dann wäre die Abschreckung dahin und die NATO wirklich hirntot, wie es ja mal Frankreichs Staatspräsident Macron beschrieben hatte. Also die NATO aus meiner Sicht wichtiger denn je. Sie ist auch so groß wie nie zuvor mit neuerdings 32 Staaten. Ist aber nicht garantiert, dass sie viel älter wird als diese jetzt ziemlich rüstigen 75.
Nun haben wir ja die Folgen einer erneuten Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten ausführlich besprochen in Folge 706 dieses Podcastes. Aber es ist ja doch ziemlich klar, dass die NATO gerade wegen Russland gewissermaßen ja zwangsweise auch zu ihren Wurzeln zurückgekehrt ist, dort wieder hingepusht worden ist, nämlich zur Landes- und Bündnisverteidigung.
Ja, ganz klar. Die NATO tut wieder das, wozu sie ursprünglich mal geschaffen wurde, nämlich eine sich ausdehnende imperialistische Macht aus dem Osten abzuschrecken. Gleichzeitig ist die Welt natürlich eine völlig andere als im Kalten Krieg. Sie ist komplizierter, sie ist multipolarer geworden, wie die Wissenschaft sagt. Sie ist auch wirtschaftlich verflochtener. Es gibt eben nicht mehr zwei große Machtblöcke. Es gibt auch noch China und es gibt auch noch Indien. Es gibt weitere Machtzentren. Es gibt zum Beispiel den Iran, der nach der Atombombe strebt und so weiter und so weiter. Es gibt also mehrere Gefahrenzentren. Es gibt eine terroristische Bedrohung, die derzeit vor allem vom sogenannten Islamischen Staat ausgeht. Also vieles ist anders als im Kalten Krieg. Und schon in meinen Jahren als Brüssel-Korrespondent, also ab 2013, 2014 folgende, hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, also schon vor 10 Jahren erklärt, wir haben Herausforderungen im Osten und wir haben Herausforderungen im Süden. We have challenges to the east and we have challenges to the south im Originalton. Hat sich dazu am Pult immer erst nach rechts, dann nach links gedreht, um das körperlich zu unterstreichen. Womit er sagen wollte, die Bedrohung kommt eigentlich von allen Seiten. Jetzt könnte man noch ergänzen, es kommen noch die Bedrohungen aus dem Cyberraum und aus dem Weltraum hinzu. Also die Aufgaben der NATO sind massiv gewachsen und der Stressfaktor deshalb eben auch, ist er extrem hoch.
Und das im stolzen Alter von 75. So ein einigermaßen runder Geburtstag ist ja immer wieder auch ein Anlass, mal zurückzuschauen und zu gucken, wie die NATO denn eigentlich zu der NATO geworden ist, die sie heute ist. Jetzt wollen wir keine Geschichtsstunde draus machen, aber was ist da wichtig?
Ja, ich werde jetzt hier nicht durch 75 Jahre NATO-Geschichte hecheln. Ich habe nur eben beim Kram in alten Unterlagen und in meinem Gedächtnis für die Zeit ab 2014, wo ich die NATO ja sehr aus der Nähe in Brüssel erlebt habe und auch alle Gipfel damals in Wales, in Warschau, in Brüssel begleitet habe, sehr, sehr viele Déjà-vu-Erlebnisse gehabt zu heute, weil eigentlich alles an Themen, was wir jetzt gerade nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine erleben, damals auch schon diskutiert wurde, nur eben auf deutlich kleinerer Flamme. Also ich kam 2013 als Korrespondent nach Brüssel, da befand sich das Bündnis wirklich in so einer Art Midlife-Crisis, in einer echten Sinnkrise. Der Kampfeinsatz in Afghanistan ging zu Ende. Es war damals schon klar, mit dem Versuch, das Land zu befrieden, war die NATO gescheitert. Daraus ergaben sich dann natürlich Fragen, wie brauchen wir die NATO überhaupt noch? Und Russland wurde ja nach dem Mauerfall gar nicht mehr so sehr als Bedrohung wahrgenommen. In den 90ern träumten einige ja sogar von einem Beitritt Russlands zur NATO. Nur das hat sich eben mit der Einverleibung der Krim Anfang 2014 und mit dem hybriden Krieg in der Ostukraine schlagartig geändert. Auf einmal war die NATO wieder gewollt, sie war gefragt, hatte eine neue Daseinsberechtigung, da jetzt eben Putin wieder deutlich sichtbar eine Bedrohung darstellte. Und damals begann dann die Diskussion über all die Themen, die heute auch diskutiert werden. Also zum Beispiel, wie soll man mit Putin überhaupt umgehen? Wie hart oder sanft sollte man ihn anpacken? Zum Zweiten gab es die große Debatte ums Geld. Wie viel sollen, müssen wir für unsere Verteidigung ausgeben? Und dann gab es damals, vor allem mit der Wahl von Donald Trump, eine Diskussion um die Frage, wie einig ist das Bündnis überhaupt transatlantisch? Denn auch schon vor Trump waren ja die USA oft unzufrieden, auch mit Deutschland, mit mangelndem Engagement in Afghanistan. Die Deutschen haben sich ja geweigert, zum Beispiel in gefährlichere Gebiete im Süden oder Osten zu gehen. Mit der Zahlungsmoral einiger Europäer und auch George Bush und Barack Obama waren da ja nicht unbedingt immer glücklich gewesen.
Und das ist ja nach wie vor, sagst du, ein heißes Eisen. Schauen wir doch auf diese Punkte mal ein bisschen genauer und fangen eben mit dem Geld an, genauer mit dieser 2%-Diskussion.
Ja, dazu müssen wir einmal noch kurz an dieser bedeutenden Wegmarke Mauerfall und dem Ende des Kalten Krieges 1990 Halt machen. Nach diesen ja im Rückblick so unbeschwert erscheinenden 90ern, das Ende der Geschichte wurde ja prophezeit, kann man fast schon sagen, Europa hat seine Armeen, auch Deutschland, die Bundeswehr im Wortsinn fast kaputt gespart, eben weil man kaum mehr eine Bedrohung aus dem Osten sah, wurden Panzer verschrottet, Kasernen versiegelt, jede Menge Material verkauft. Und dann kam eben die Krim-Annexion 2014 und die Erkenntnis, dass man eigentlich gar nicht mehr verteidigungsfähig ist. Dann hat man umgesteuert. Und ich erinnere mich an Dutzende NATO-Treffen, bei denen dieses berühmte 2%-Ziel ein Thema war, also dass man 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung stecken muss, schon damals. Das wurde 2014 beim Gipfel in Wales festgehalten, auf Wunsch der Deutschen damals in der Formulierung abgeschwächt. Da hieß es dann, wir arbeiten darauf hin in den nächsten 10 Jahren, aber im Grunde galt das als abgemacht. Und trotzdem hat zum Beispiel, um nur einen zu nennen, der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel bei nicht nur einer Sitzung dieses 2%-Ziel als wirklichkeitsfremd beschrieben.
2% hieße, dass Deutschland 70 Milliarden Euro pro Jahr in die Bundeswehr einsteckt. Ich kenne keinen Politiker in Deutschland, der glaubt, dass das in unserem Land erreichbar oder auch nur wünschenswert wäre.
Das hat Gabriel im Frühjahr 2017 in Brüssel gesagt. Das wird heute natürlich, wie wir wissen, auch von einem SPD-Kanzler anders gesehen. Auch wenn es ja eine Debatte darüber gibt, wird Deutschland dieses Ziel langfristig überhaupt einhalten können?
Ja, der Fraktionschef der SPD ist da ja nicht ganz der Meinung seines Kanzlers. Aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir bei diesem Streit ums Geld, Kai. Der ist dann ja völlig eskaliert mit Donald Trump im Weißen Haus, weil der ja anders als seine Vorgänger nicht nur Druck gemacht hat, sondern der war ja wohl tatsächlich kurz davor, das ganze Bündnis krachen zu lassen über diesen Streit.
Ja, ich habe das hautnah miterlebt, als Donald Trump zum NATO-Gipfel 2018 in Brüssel erschien. Da gab es ein Frühstück mit dem Generalsekretär Jens Stoltenberg, wo Trump eigentlich von Sekunde 1 an und dann minutenlang eine Schimpftirade auf Deutschland losgelassen hat. Der arme Jens Stoltenberg wusste gar nicht, wie ihm da geschah und wie er da irgendwie das im Zaum halten sollte. Und zwar hat sich Trump nicht nur über die Zahlungsmoral der Deutschen beklagt, sondern auch über die Gaspipeline Nord Stream 2, die ja damals unbeirrt weiter im Bau befindlich war, trotz Krim-Annexion, im Sinne, dass Deutschland total abhängig von Russland sei, so hat es Trump ausgedrückt, die Staatskasse Putins fülle, aber die USA wiederum gleichzeitig Deutschland vor Russland beschützen sollten.
So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas.
Womit Trump übrigens aus meiner Sicht durchaus, auch wenn er sonst als chronischer Lügner bekannt war, durchaus recht hatte. Beim selben Gipfel hat Trump dann hinter verschlossenen Türen kurze Zeit später die NATO wirklich fast auseinandergenommen. Es ist nur mit knapper Not damals gelungen, ihn doch noch einzufangen und ihm einzuflüstern, dass er das ja als seine Erfolgsstory verkaufen könnte, wenn die Partner die Ausgaben erhöhen würden für die NATO, woraufhin Trump dann vor uns Presseleute trat, eine bizarre, fast schon psychedelische Show abzog, welch grandiose Stimmung jetzt herrsche bei der NATO, dank ihm natürlich. Also damals entkam die NATO mit knapper Not. Beim nächsten Mal, meine Befürchtung zumindest, könnte das auch ganz anders ausgehen.
Schauen wir jetzt nochmal auf die Vorkehrungen, die die NATO gegen Russland nach 2014 getroffen hat. Was ist da passiert nach dieser Krim-Annexion?
Man hat die Ostflanke der NATO verstärkt. Man hat das aber, wie wir im Rückblick wissen, in einer sehr moderaten, zurückhaltenden Art und Weise noch getan, weil insbesondere auch die Deutschen immer darauf gedrungen haben, den Dialog mit Moskau fortzusetzen, trotz des Landraubs in Europa. Das war eine Doppelstrategie, die man da angewendet hat. Man hat den Druck erhöht, ohne gleichzeitig den Dialog zu beenden. Und eben auch ohne Großprojekte wie die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 aufzugeben. Hätte man Putin wirklich treffen wollen, hätte man das früh beerdigt, denke ich, dieses Pipeline-Projekt, hätte schärfere Sanktionen auch verhängen können, hätte damit ein klareres Stoppschild aufgestellt. Das hat man versäumt damals. Es gab innerhalb der NATO sehr unterschiedliche Ansichten. Die Osteuropäer, auch die USA zeitweise, wären gern sehr viel deutlicher geworden. Das haben aber tatsächlich auch die damalige Kanzlerin Merkel auch im Verbund mit Frankreich teilweise verhindert, weil man damals glaubte, auf Putin Rücksicht nehmen zu müssen.
Da sind wir ja ein bisschen schlauer jetzt. Wie sah denn die Verstärkung in der Praxis eigentlich aus?
Ja, man hat diese sogenannte Stolperdraht-Taktik angewendet. Man hat die Ostflanke so verstärkt, dass man Putin signalisiert hat, wir stellen ja jetzt nicht dauerhaft tausende neue Soldaten an die Grenze, aber wir verstärken so, dass Russland weiß, wenn er im Baltikum zum Beispiel irgendwas anzustellen versucht, dann bekommt er es mit der gesamten NATO zu tun. Man hat zum Beispiel auch so eine Art Feuerwehreinheit aufgebaut, die superschnelle Eingreiftruppe, 5000 Mann stark, mit Soldaten, die innerhalb von 48 Stunden abmarschbereit sein müssen, also quasi immer auf gepackten Rucksäcken sitzen. Man hat die Luftabwehr gestärkt, der Balten, indem man dort den Luftraum überwacht hat. Das aber alles tatsächlich in viel kleinerem Stil als jetzt nach 2022 und der Zeitenwende. Um nur ein Beispiel zu nennen, im Moment sind Teil der NATO Response Force, auch so eine Art Feuerwehreinheit, ungefähr 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Beim NATO-Gipfel in Madrid 2022 wurde eine Aufstockung dieser Eingreifkräfte auf rund 300.000 Soldatinnen und Soldaten beschlossen. Damit ist klar, der Stolperdraht reicht nicht mehr. Man wird jetzt auch dauerhaft mehr Soldatinnen und Soldaten in Osteuropa stationieren. Bestes Beispiel, Deutschland hat ja versprochen, eine ganze Brigade, also etwa 5000 Männer und Frauen an der Ostflanke in Litauen zu stationieren, mit allem, was dazugehört, mit Kasernen, mit einer deutschen Schule und so weiter. Das ist tatsächlich etwas völlig Neues.
Die NATO begeht ja jetzt neben dem 75. Geburtstag ein weiteres Jubiläum, 25 Jahre, Osterweiterung nämlich. Dafür wird das Bündnis ja heute oft kritisiert. Da sind dann so böse Worte wie Vertrauensbruch, vielleicht sogar Wortbruch Russland gegenüber im Spiel. Ist da was dran?
Also wir können ja nochmal zurückblicken. 1999 traten Polen, Tschechien, Ungarn bei. 2004, also vor 20 Jahren, gab es dann noch ein Jubiläum. Es kamen zum Beispiel die Balten dazu. Die sind alle, wie wir wissen, heilfroh, dass sie den Schutz des Bündnisses genießen angesichts der russischen Bedrohung. Zur immer wieder vorgebrachten Erzählung, damit würde die NATO Russland bedrohen oder sei zu dicht sozusagen dem Land auf die Pelle gerückt, lässt sich aus meiner Sicht entgegnen. Das Hauptproblem für Putin, auch wenn er das nicht so sagt, ist am Ende nicht die NATO, sondern dass er Demokratien in seiner Nähe nicht ertragen kann, weil wenn die funktionieren, dann wird das natürlich zur Bedrohung für ihn selbst, für sein Herrschaftssystem, weil dann die Bevölkerung bei ihm zu Hause in Russland auch auf die Idee kommen könnte, das wollen wir auch. Gleichzeitig hält sich beständig die Erzählung, der Westen hätte Russland versprochen, die NATO nicht nach Osten auszudehnen. Dazu sagt die neueste Forschung, die Sache ist zwar wie so vieles in der Welt ein bisschen kompliziert, aber dass es eine feste Zusage gegeben hat, ist schlichtweg Quatsch. Wenn wir uns das genauer anschauen, ein Vertrag, eine schriftliche Zusage, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnt, gibt es nicht, hat es nie gegeben. Im Gegenteil, Russland hat sogar zugesichert, die Souveränität der Ex-Sowjetrepubliken anzuerkennen. Und die Erweiterung ging, daran sollte man auch noch mal erinnern, immer einher mit Angeboten, eine Partnerschaft mit Russland einzugehen. Also diese NATO-Russland-Akte aus dem Jahr 97 wurde ja zum Beispiel vor der Osterweiterung damals unterzeichnet.
Die Diskussion, Kai, fürchte ich, wird trotzdem weitergehen. Da stecken eben auch viele Interessen dahinter, die ganz bewusst auch vielleicht nicht wahrhaben wollen, was wahr ist, wie du die neueste Forschung zitierst. Jetzt zum Schluss nochmal der gewagte Blick. 75 Jahre, man guckt natürlich in die Zukunft. Bei Menschen denkt man, naja, die besten Jahre sind vorbei und viel kommt nicht mehr. Die NATO ist kein Mensch, es sind ganz viele Menschen, es sind ganz viele Staaten und es gibt auch immer neue. Wird die NATO die nächsten Jahre also überstehen, ohne Hirntod, vielleicht auch ohne sonstige Krisen?
Das ist aus meiner Sicht tatsächlich nicht entschieden. Die NATO ist einerseits kräftiger denn je, aber sie ist auch bedrohter denn je. Das Bündnis würde schweren Schaden nehmen, glaube ich, würde noch mehr unter Druck geraten, würde noch viel mehr Geld ausgeben müssen, wenn die Ukraine den Krieg verliert. Und den Beweis, dass man der Ukraine helfen wird, solange es nötig ist, wie Kanzler Scholz ja ständig betont, muss man ja erst noch erbringen. Es dürfte aus meiner Sicht Putin auch nicht verborgen geblieben sein, dass man dieses Versprechen ja schon einmal abgegeben hat, nämlich in Afghanistan damals. Ist aber am Ende da gebrochen hat. Wir können uns ja noch mal anhören, was NATO-Generalsekretär Rasmussen im Jahr 2009 gesagt hat.
NATO will stay for as long as it takes to succeed. And I want to repeat that. As long as it takes.
Also solange es nötig ist, das hört sich sehr an, damals vom NATO-Generalsekretär Rasmussen, wie heute beim Kanzler. Und diesen Satz habe ich wirklich ständig gehört in Afghanistan. Selbst wenn aber die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, ist klar, auf die Europäer, gerade auf die Deutschen, kommt viel mehr zu, als wir uns das heute noch klar machen. Eigentlich lässt sich die NATO nur wirklich zusammenhalten, wenn es künftig eine Art Arbeitsteilung gibt. Also Europa übernimmt die Abschreckung vor der eigenen Haustür, blickt eventuell auch in Richtung Nahost oder Nordafrika. Und die USA werden sich langfristig eher China und dem Indo-Pazifik zuwenden. Dafür wollen sie den Rücken frei haben, ganz unabhängig davon, ob Trump ins Weiße Haus einzieht. Nur das Problem ist, Europa macht bislang eigentlich keine großen Anstalten, das alles schultern zu können in absehbarer Zeit. Denn man sieht ja immer wieder, wenn die USA ausfallen, ist Europa hilflos. Das hat man auch bei der Ukraine gesehen, Stichwort Munition. Und wenn Europa eines Tages mehr Verantwortung übernehmen soll, dann ist natürlich vor allem Deutschland gefragt. Es gibt bei uns aber auch jetzt schon eine heftige Debatte darüber, ob die Ukraine diesen Krieg überhaupt gewinnen soll. Auch ist unklar, ob wir nach Aufbrauchen des Sondervermögens dieses 2%-Ziel der NATO werden einhalten können. Also da stehen heftige Debatten an. Wenn nicht ohnehin Donald Trump die NATO tatsächlich auseinandernimmt. Also dieser Dauerstress, unter dem sich das Bündnis befindet, dürfte nicht nachlassen aus meiner Sicht, im Gegenteil.
Soweit Kai, du zur NATO. Du hast jetzt ein paar Mal angesprochen Afghanistan. Du warst Korrespondent dort und hast auch berichtet über ein Ereignis, das vor 14 Jahren stattgefunden hat. Das ist nämlich noch ein sehr trauriger für Deutschland Jahrestag in dieser Woche. Das ist 14 Jahre Karfreitagsgefecht. Dazu hast du damals mitgearbeitet an einem Podcast. Sag noch mal 2, 3 Sätze dafür, den Podcast selber, wie er heißt. Den gibt es ja in der ARD-Audiothek. Was ist damals passiert?
Ja, das war ein Projekt damals gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Heinzle, der ja vor mir Afghanistan-Korrespondent war. Wir haben zum Anlass genommen den 2. April 2010. Das war das schwerste Gefecht überhaupt, in das die Bundeswehr in ihrer Geschichte verwickelt wurde. Die Soldaten gerieten damals in einen Hinterhalt der Taliban. 3 Kameraden wurden dabei getötet, 8 schwer verletzt. Und wir haben 3 Soldaten gesprochen, die dieses Gefecht geprägt hat. Einer schwer traumatisiert, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung heimgekehrt. Ein zweiter, der fast einer Explosion zum Opfer gefallen wäre, der heute noch schwer gezeichnet ist, körperlich von diesem Angriff damals. Und ein dritter, der schwere Vorwürfe erhebt, dass das alles so nicht hätte sein müssen. 2019 haben wir die erste Staffel dieses Podcasts aufgenommen und haben den ja gerade sozusagen nochmal aktualisiert, haben nochmal Revue passieren lassen, was in Afghanistan eigentlich falsch gelaufen ist. Killed in Action findet sich überall da, wo es Podcasts gibt und auch in der ARD-Audiothek.
Und wir melden uns am Freitag wieder, dann mit einem Gespräch mit Frank Sauer von der Bundeswehr-Universität in München. Und bis Freitag freuen wir uns wie immer über Kritik, über Anregungen oder auch Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und es verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für die ARD-Audiothek. Der Podcast Die Entscheidung gräbt sich jeden Monat in eine politische Entscheidung, die dafür sorgt, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. Das können ganz große Entscheidungen sein, bei denen man sofort weiß, das ist der Anfang von was Neuem. Zum Beispiel die Grenzkontrollen innerhalb der EU aufzuheben oder alle Atomkraftwerke in Deutschland abzuschalten. Das können aber auch Entscheidungen sein, bei denen erst im Nachhinein klar wird, wow, das hat Deutschland wirklich ganz schön verändert. Zum Beispiel das Aussetzen der Wehrpflicht. Der Podcast lässt die Entscheidung von damals wieder lebendig werden und diskutiert, wie sie uns bis heute prägen. Wenn Sie also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, dann hört gerne mal rein. Die Entscheidung. Jeden Monatsanfang kommen neue Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.